der Podcast der Netzbegrünung.
Ein herzliches Willkommen zur dritten und damit letzten Hackcamp 2024 Episode des Podcasts. Heute wird es im ersten Interview um E-Mail-Verschlüsselung mit PGP gehen und die Frage, wie man eigentlich eine gute Möglichkeit zum Schlüsselaustausch schaffen kann. Und als letztes Projekt stellen wir die Wiederbelebung der Mitgliederkarte auf der Website vor und quatschen noch über Weiterentwicklungen im Verein. Viel Spaß! Hallo Willi!
Hallo!
Schön, dass du auch dich bereit erklärt hast, hier am Podcast-Projekt mitzumachen und mir zu erzählen, was ihr eigentlich oder was du vor allem gemacht hast.
Ja, ich habe mich sehr freiwillig dazu bereit erklärt, etwas zu erzählen.
Warst du denn schon mal beim Hackcamp?
Ja, das war aber schon länger her, weil da war zwischenzeitlich lange keins und dann waren die Sachen remote, da war ich mit dabei, aber das war nicht so ergiebig oder hat weniger Spaß gemacht. Und jetzt macht es wieder mehr Spaß, hier in Essen im tollen Linux-Hotel. Werbung Ende.
Hast du denn schon was im Kopf gehabt, als du dich, als die Nachricht kam, Hackcamp findet wieder statt, kam sofort so dieses... Oh ja, das Projekt XY.
Ja, natürlich. Das Erste, was man am Kopf hat, ist, oh Gott, ich muss erstmal eine Fahrkarte buchen. Hauptsächlich kriege ich meinen Anschlusszug auch. Das ist ja das, was als Erstes, was man im Kopf hat und viele wahrscheinlich auch interessieren wird, dass man ja versucht, irgendwie nach Essen zu kommen. Aber wenn man erstmal da ist, ist es sehr schön. Und dann kann man hier gute 2 Tage sehr produktiv mit den anderen Menschen, die sich gut auskennen mit unserer Infrastruktur, gemeinsam Dinge verwirklichen oder zumindest darüber sprechen, ob sie dann überhaupt sinnvoll sind. Das ist auch mal ein sehr interessanter Teil. Dann wird einfach mal spontan eine Frage im Raum geworfen, nachdem diese 30 Minuten still da war. Und dann gibt es auf einmal eine sehr angeregte Diskussion, sei es darüber, welche die perfekte Passwortlänge ist und welche Kombination da am besten reingehören, bis hin zu tatsächlich infrastrukturellen Dingen, welches Dateisystem vielleicht am sinnvollsten ist, um eine Datenbank aufzusetzen. Das macht viel Spaß. Und natürlich hatten wir uns vorher auch schon ein bisschen überlegt, was uns fehlt. Ne? Und was fehlt dir doch, Junge, sagt die Mutter immer gesagt. Und ich sehe das doch, du hast doch was, Junge. Und so sind wir quasi hergekommen mit den ganzen Kummer und Sorgen und haben den hier abgeladen. Und dann hieß es so, ja, dann lass uns doch was damit machen. Und so war es bei mir zum Beispiel, dass ich gemerkt habe, dass viele Leute sagen, ja, E-Mails sind nicht verschlüsselt. Und da gibt es anscheinend einen Bedarf. Auch die Mitglieder des Vorstands haben sich ja zum Beispiel gewünscht, dass ihre E-Mails verschlüsselbar sind oder zumindest, dass sie mit verschlüsselten E-Mails erreichbar sind. Dazu gibt es einen Standard, der nennt sich Pretty Good Privacy oder PGP. Und das Programm dazu nennt sich dann GNU-PG. Und damit kann man dann E-Mails verschlüsseln und... Das Erste, was man dazu macht, ist, sich selbst einen Schlüsselpaar zu erzeugen. Du wirst ja quasi selber zum Locksmith oder Schmied. Und da stellst du dir dann einen Schlüssel, natürlich digital, und da gibst du dir noch ein Passwort für deinen Schlüssel und dann sagst du, für diesen Schlüssel ist diese E-Mail-Adresse erreichbar, zum Beispiel vorstand@netzbegrünung.de. Und wir haben ja ein Ticketsystem bei der Netzbegrünung, wo wir gemeinsam an E-Mails, aber auch anderen Quellen arbeiten können. Und an diesem Ticketsystem gibt es auch die Möglichkeit, verschlüsselte E-Mails zu empfangen und gemeinsam daran zu arbeiten. Und jetzt hat der Vorstand einen neuen PGP-Schlüssel, aber das weiß natürlich noch niemand, außer die Leute, die jetzt zuhören. Und dazu hatte ich dann noch ein anderes tolles Projekt gesehen, was der Norbert vorgeschlagen hat. Ich glaube, ich darf seinen Namen nennen. Und der Norbert hat vorgeschlagen, dass es sowas gibt wie ein WebKey Directory, also kurz WKD oder WKD. Cool. Auf jeden Fall, genau, gibt es einen Standard, der momentan noch sich in Entwicklung befindet, ein solches Verzeichnis für die verschlüsselten Schlüssel, nicht für die verschlüsselten Schlüssel, sondern für die öffentlichen Schlüssel bereitzustellen, weil man muss den Schlüssel von der anderen Person kennen, also den öffentlichen Teil des Schlüssels, um ihr eine verschlüsselte E-Mail zu schicken. Beziehungsweise, wenn man den öffentlichen Schlüssel kennt und eine E-Mail von einer anderen Person empfängt, kann man damit auch vergleichen, ob die Signatur gültig ist oder nicht. Genau, und das Verteilen dieser Schlüssel, das findet manchmal darüber statt, dass man einfach nur einen Link auf eine Webseite zu einer Datei setzt, also einer Textdatei, wo da halt dieser öffentliche Schlüsselteil drinsteht. Oder es gibt auch zentrale Dienste, die allerdings über die letzten Jahrzehnte nicht besonders gut funktioniert haben. Und da gab es halt eine Person, Namen fällt mir gerade nicht ein, die hatten einen Standardentwurf dazu geschrieben, wie man das zum Beispiel über die Domain bzw. Webseite entsprechend auch publizieren kann oder bekannt machen kann, dass man einen entsprechenden Schlüssel zu der E-Mail-Adresse hat, die man gerade anschreiben kann.
Bisher ist es ja so, wenn man sich privat einen PGP-Schlüssel anlegt und nicht so viel Ahnung hat, dann kann man den ja auf irgendeinen Key-Server hochladen, den öffentlichen Teil vom Schlüssel natürlich nur. Und
Es gibt aber sozusagen jetzt noch eine zweite Möglichkeit, nicht diese allgemeinen Key-Server zu benutzen, sondern sozusagen den öffentlichen Teil des Schlüssels auf der eigenen Domain zum Beispiel zu hinterlegen. Also der gleichen Domain zu hinterlegen, die auch die E-Mail-Adresse nutzt.
Genau, also auf der eigenen Webseite, um ganz genau zu sein, im HTTP-Dienst, also das, was ihr auch nutzt, um eure Webseiten im Browser darzustellen. Dazu gibt es jetzt dieses extra Protokoll. Ihr legt das entweder direkt ab in einem extra Verzeichnis und müsst dann natürlich wissen, wie das funktioniert. Dazu gibt es auch Anleitungen, die sind aber doch schon sehr umständlich. Oder, und das ist das, wo ich mich dann sehr intensiv und auch sehr gerne beschäftigt habe, weil mich das sehr begeistert hat, man kann diesen Dienst zentralisieren. Und wer, wenn nicht wir als Netzbegrünung, zentralisieren gerne Dienste, die für alle irgendwie nützlich sind. Und so ist es mit dem WebKey Directory Service wesentlich leichter, den eigenen öffentlichen Teil des Schlüssels hochzuladen und den für andere auffindbar zu machen. Denn wenn man diesen Dienst nutzt, dann kann man zum Beispiel einfach die Empfängerinnen-E-Mail-Adresse ins Thunderbird zum Beispiel eingeben. Das ist einer der Programme, die diesen neuen Standard unterstützt oder diesen entwickelten Standard unterstützt. Gibt man die E-Mail-Adresse der Person ein und wenn sie sich einen Schlüssel so hinterlegt hat, wie es so vorgesehen ist, sucht Thunderbird automatisch an dieser Stelle auf der Webseite nach dem Key und wenn er da ist, bietet Thunderbird dir an, deine E-Mail dahin zu verschlüsseln. Ohne dass du vorher auf die Webseite gehen musst oder in ein Verzeichnis gehen musst, danach suchen musst und irgendwie draufklicken, runterladen, importieren, sondern Thunderbird guckt sich die E-Mail-Adresse an, sagt, ja, dann gucke ich mal an der Stelle nach, ganz geheim, und sagt, hey, ich habe da was. Und dann sagst du, ja, dann verschlüssel ich doch, wenn da schon ein Key da ist. Mhm. Muss man natürlich davon ausgehen, dass die Person, die den Schlüssel da irgendwann mal hochgeladen hat, den auch weiterhin pflegt. Ansonsten bekommt sie eine E-Mail, die sie wahrscheinlich niemals aufmachen kann und du wunderst dich, warum die Person dich fragt, warum du ihr eine verschlüsselte E-Mail schickst. Aber generell ist es damit wesentlich leichter, das zu tun. Und dieses Verzeichnis, dieses Directory, das würde ich gerne für viele anbieten. Momentan, aufgrund dessen, dass ich auch für die Genossenschaft Verdigado arbeite, wird es mir erstmal nur leicht fallen, das für die Kunden von Verdigado mit anzubieten. Aber ich denke mal, langfristig geht es dann auch in die Richtung, dass man guckt, was man weitere Domains zum Beispiel aus dem Green Directory mit dazu nimmt, wo ja für die Green Spider ja auch Webseiten quasi standardisiert geprüft werden, könnte man ja die Domains zum Beispiel auch rausfischen und sagen, ich möchte gerne die Domains mit aufnehmen, dass da jemand seinen Schlüssel hochladen kann. Genau.
Mhm. Und wie soll das dann, also wie soll es laufen? Sozusagen jetzt mal der Anwendungsfall, vielleicht ist das das einfachste Beispiel. Ich habe eine E-Mail-Adresse bei meinem grünen Ortsverband, die ihre Seite bei der Verdigado haben.
Wie praktisch.
Also jetzt mal den einfachen Fall. Jetzt habe ich einen Schlüssel erzeugt und jetzt will ich den halt irgendwie hochladen. Was passiert dann?
Genau, also noch passiert es nicht, aber der Plan ist, wenn ich damit fertig bin, gehst du auf die Webseite openpgpkey.grüneortsverband.de, also den Ortsverband dann natürlich durch den eigenen Namen ersetzen und dann leitet sie automatisch weiter auf diesen Verzeichnisdienst und da kannst du dann sagen, möchtest gerne einen Key hochladen, packst den in diesem Zeichenformat, also so ist es quasi lesbar, auch wenn es sehr viele wirre Zeichen sind, da hoch. Der Server oder das Verzeichnis guckt sich deinen Key an und sagt, ja, da steht ja die E-Mail-Adresse von Jennifer drin. Dann schicke ich dir mal eine E-Mail und frage, ob das so gewollt ist. Dann kriegst du eine E-Mail entsprechend und bestätigst das oder ignorierst das, wenn du keinen hochgeladen hast. Und sobald der bestätigt ist, liegt der im Verzeichnis. Und dann sagst du, Willi, ich brauche jetzt mal demnächst einen Terminvorschlag von dir, schick mir mal eine E-Mail. Und ich tippe dann bei meinem Thunderbird deine E-Mail-Adresse ein und dann findet er den Key und ich kann dir eine verschlüsselte E-Mail schicken. So schnell geht das.
Also es ist eigentlich gar nicht aufwendig. Man muss halt nur dieses Wissen haben, wo man...
Ich glaube, der aufwendigste Teil ist den man sich selber macht, um erstmal ein Schlüsselpaar zu erzeugen, obwohl mittlerweile Thunderbird da schon echt gut ist und einen durch Menüpunkte durchleitet, um das möglichst schnell durchzuziehen.
Ja.
Nutzt Thunderbird.
Wieder Werbung Ende.
Für Open Source, ja.
Ja, auch für Open Source kann man ja. Genau, ja. Und wie klappt das so? Hat das alles funktioniert oder gab es Stolpersteine oder bist du schon an der Verzweiflungsgrenze angelangt?
Ja, vielen Dank für die gute Frage. Wenn man sich hier gemeinsam hinsetzt, dann reden wir erstmal so ein bisschen drüber, was wir so für die nächsten Tage vorhaben. Dann guckt man auch mal, ob die eine oder andere Augenbraue bei einer anderen Person hochgeht und versucht auch sich auch gegenseitig zu beraten. Also hätte jetzt jemand vorgehabt, lass uns doch mal ein Large Language Modell entwickeln, damit wir grüne Parteiprogramme besser als Pressemitteilung verkaufen können. Das hätten wahrscheinlich Leute nicht so geil gefunden. Aber bei dem Dienst war das okay. Ich habe quasi den Segen von den anderen bekommen. Und habe mich an die Suche gemacht, habe mir tatsächlich sogar den Standard durchgelesen, weil ich es halt so faszinierend fand. Das muss man natürlich nicht machen, wenn man hier anfängt. Und habe geguckt, hat das schon jemand mal vor uns gemacht, diesen Standard als Software zu implementieren oder umzusetzen, sodass man es auch benutzen kann, weil natürlich kannst du dir auf jeder Seite einzeln den Schlüssel hinterlegen, händisch, das ist aber sehr unpraktisch, vor allen Dingen, wenn man nicht das technische Know-how dazu hat und vor allen Dingen, wenn man das vielleicht als Netzbegründung und Zusammenarbeit mit Verdigada irgendwie für 600 Kundinnen, Domains oder ja, machen möchte. Und so habe ich mir quasi ein bisschen rumgesucht, habe tatsächlich auch ein Projekt gefunden, was das tat. Habe vorher ein paar Fehlschläge gehabt mit Projekten, die so aussahen, als würden sie es tun, aber es nicht getan haben. Und habe dann nachgefragt, ob ich eine virtuelle Maschine, also einen Server bekommen kann, einen Computer, der im Internet hängt. Der wurde mir dann eingerichtet und dann konnte ich da drauf und schon mal die Sachen herunterladen und anfangen einzurichten. Und habe dann angefangen mit der Netzbegründung und der von meinem eigenen Kreisverband das ein bisschen zu testen. Habe dann meinen Schlüssel hochgeladen, geguckt, ob der das annimmt, wenn ich den Bestätigungslink anklicke. Habe dann noch ein paar andere Fallstricke gefunden, wo man vielleicht noch dran verbessern kann. Und nachdem das nur das erste zwei, dreimal dann durchlief und die Tests erfolgreich waren, geht es ja darum, dass man diesen Dienst auch versteht. Es ist ja schön, dass man das einmal eingerichtet hat auf dem Dienst, aber gehen wir davon aus, dass vielleicht das mal abstürzt oder gelöscht wird außerdem. Mhm. Da haben wir ja bei der Netzbegründung ein zentrales Konfigurationsmanagement, SALT nennt sich das, also die Software dahinter nennt sich SALT Stack. Und da schreiben wir alle unsere Konfigurationsdaten rein, so halbwegs, so dass man das jederzeit wieder neu installieren kann innerhalb von ein paar Sekunden mit einem Knopfdruck. Und das ist gerade der Teil, den ich heute angefangen habe, das so umzuschreiben, dass aus den Tests tatsächlich ein stabiler Betrieb wird und vor allen Dingen, dass aus zwei Testdomains tatsächlich dann irgendwann 600 Domains werden. Mhm. Und wenn ihr uns dann anschreibt und sagt, ihr möchtet das mitnutzen, dann müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen E-Mail-Verkehr haben, bis wir das dann gemeinsam hinkriegen. Aber so, dass wir dann wirklich auch regelmäßig neue Daten einpflegen können, auch neue grüne Domains da hinzufügen können, da muss man halt auch noch viel Arbeit reinstecken und das ist das, wo ich heute mit angefangen habe. Mhm.
Und ist dann geplant, das weiter mit der Netzbegründung zu betreiben oder ist das...
Das macht so am meisten Sinn, ja. Weil so die Leute wissen, dass sie einfach auf uns zukommen können. Wenn das jetzt wirklich nur ein reiner Verdigadendienst wäre, dann würde man ja dafür Geld verlangen, aber ich glaube, das ist einfach nur ein nettes Add-on, das ist jetzt nichts, wofür man wirklich Geld verlangen kann. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass jemand einen Auftrag dafür erteilen würde, zu sagen, wir brauchen unbedingt einen Schlüsselverzeichnisdienst. Von daher glaube ich, dass das ganz gut ist, dass auf jeden Fall Partei selbst und parteinahe Vereine, sei es der NABU oder ADFC oder so, die könnten uns dann wahrscheinlich genauso gut anschreiben, wenn sie ihre Subdomain auf unseren Server hin verlegen, also verweisen lassen, um es genau zu sagen, dann könnten wir mit denen genauso gut ins Gespräch kommen und sagen, ihr könnt eure PGP-Keys von NABU, Greenpeace und wie sie alle heißen, entsprechend auch hinterlegen.
Ja, sehr schön. Das ist ja eine spannende Idee und zumindest für die PGP schon nutzen, ja, auf jeden Fall. Cooles Ding, wenn es denn hoffentlich bald dann auch für die anderen Webseiten funktioniert.
Mhm. Juhu. Juhu. Muss ich jetzt noch was sagen oder was? Nö.
Ich freue mich. Wir freuen uns einfach alle, dass das so gut funktioniert und bisher erstmal ja ganz zuversichtlich aussieht, dass das auch klappt.
Genau. Also ich weiß nicht, ob wir das dann irgendwann großartig ankündigen, aber auf jeden Fall...
Also wir kündigen es ja jetzt hiermit schon an. Du meinst, dass wir es dann ankündigen, dass es auch funktioniert?
Ja, genau. Also das dauert aber wahrscheinlich noch ein bisschen. Weil ja. Das Wochenende ist kurz und ich bin auch nicht der begabteste Mensch. Dafür mache ich gerne nochmal Werbung. Ich bin nicht so begabt, Leute.
Ich auch nicht, weil der Podcast auch nicht so hochqualitativ sein wird. Aber wir tun unser Bestes.
Ja, genau. Und, aber wenn das dann tatsächlich laufen sollte, dann gibt es vielleicht auch eine Nachricht in einer Chatbegrünung oder vielleicht in einem Mastodon-Post oder so, dass wir uns freuen, dass das läuft und dass ihr uns dann vielleicht dann support@netzbegrünung.de und schreiben könnt, dass wir dann die ein oder andere Domain hinzulegen, die noch nicht bei Verdigado gehostet sind. Werbung. Ende.
Ja, cool. Vielen Dank, Willi. Hallo, Dominik.
Hallo, Jennifer.
Schön, dass du da bist. Wir sind immer noch beim Hackcamp in Essen. Es hat mittlerweile schon die Mittagszeit Sonntag überschritten. Das heißt, einige sind auch schon abgefahren. War das eigentlich dein erstes Hackcamp?
Ja.
Oder ist es dein erstes Hackcamp? Noch ist es ja nicht vorbei.
Ja, genau. Das ist mein erstes Hackcamp. Ich bin ja auch noch nicht so lange Mitglied. Ich bin ja erst eigentlich während der BDK beigetreten, letztes Jahr in Karlsruhe. Und ja, ich fand, da ich ja ursprünglich aus der Softwareentwicklung komme, eigentlich eine sehr gute Veranstaltung, um halt Leute kennenzulernen, um sie auch ein bisschen zu vernetzen, um halt auch seinen Teil hier einfach mal beizutragen und auch mal so zu gucken, was denn hier alles so an Tools entwickelt wird und wie generell so ein Hackcamp funktioniert, weil es gibt ja auch andere Hackcamps von anderen Organisationen und das war, glaube ich, mal ein guter Einstieg.
Das heißt, du bist hier auch relativ offen hingekommen mit wenig Erwartungen oder hattest du irgendwelche Erwartungen oder Projekte, die du dir vorgenommen hast?
Ja, ich kann mich ja noch an das Eröffnungsgespräch am Freitag erinnern, wo ja alle irgendwie ein Projekt dabei hatten und ich so komplett blank war. Mhm. Aber was ja auch hier gar kein Problem war. Also Willi hat ja gesagt, so, ja, schau einfach mal, was dich so interessiert, wo du halt denkst, so, da könntest du irgendwie deinen Teil beitragen. Mhm. Und da hatte ich ja dann doch ein Projekt gefunden, wo ich mich dann jetzt mit beschäftigt habe. Aber das war natürlich auch, das Thema Vernetzung war natürlich auch so mein wichtigster Punkt, mhm. weil natürlich, wir sehen uns ja nicht so oft und die Kommunikation ist dann meistens nur über Videokonferenzen oder über Chats. Und dann ist natürlich ja auch so ein bisschen Anschlussfindung mit den Leuten irgendwie eine Verbindung aufzubauen, ist natürlich hier viel, viel einfacher.
Das macht ja auch das digitale Arbeiten nachher miteinander ein bisschen einfacher, finde ich immer, wenn man sich einmal persönlich getroffen hat und so ein bisschen weiß, wie ist die andere Person eigentlich so drauf in echt. Das kriegt man ja in den Videokonferenzen häufig nicht so mit, wie so die Eigenheiten der anderen Person sind. Ich finde, das macht es einfach sehr viel einfacher, dann nachher in der Zusammenarbeit auch digital weiterzumachen.
Ja, auf jeden Fall. Also ja, durch diese reine Reduzierung auf Chat-Nachrichten geht natürlich einiges an der Nachricht einfach verloren. Und wie du ja gesagt hast, wenn man die Leute mal kennengelernt hat, dann weiß man so Nachrichten dann auch einfach viel besser zu interpretieren. Ne? Also gerade der Ton, der dann hier der gleiche ist, aber ja, allein durch das Miteinander und dieses mehr Kennenlernen weiß man halt so, schreibt er immer nur so schroff oder... Oder ist er immer auch so ein bisschen, ja...
Meint ihr das wirklich immer so schroff?
Oder ja, genau. Oder ist es immer so mit so einem Augenzwinkern gedacht? Genau,
ja. Und welches Projekt hast du dir dann jetzt rausgesucht?
Wir hatten damals auf der Homepage, habe ich gehört...
Das trifft's ganz gut.
Genau, eine interaktive Mitgliederkarte. Nur irgendwie ist das damalige WordPress-Plugin hat irgendwann mal den Dienst verweigert. Und ja, da war halt der Wunsch, dass man das vielleicht mal wieder reaktiviert. Mhm. Und ja, da, ich glaube, die Idee kam entweder von dir oder von Norbert, wo dann gesagt worden ist, ja, es gibt da dieses Leaflet-Plugin oder diese JavaScript-Bibliothek und da gibt es dann für WordPress ein entsprechendes Plugin. Ob man das nicht wieder reaktivieren kann. Und ja,
mit. Wir haben tatsächlich die Idee so ein bisschen von der Foskis-Konferenz mitgebracht. Das ist ja die Konferenz im deutschsprachigen Raum für freie und offene GIS-Software, also Geoinformationssysteme. Und da haben sie eben auch die verschiedenen Plugins für so Kartendarstellungen, einmal Leaflet, einmal Open Layers, vorgestellt. Und da kam uns eben auch die Idee, ach, sowas könnte man eigentlich auch mal wieder bei uns mit implementieren, weil es eben diese Mitgliederkarte mal gegeben hat. Und wir beide, aber Norbert und ich, jetzt beide irgendwie keine Erfahrung hatten und das erstmal so in den Topf geworfen haben. Es gab ja die Wiki-Seite mit den ganz, ganz vielen Projektideen, die wir so hatten, die bestimmt für auch 2 Wochen Hackcamp ausgereicht hätten. Das war eben eine davon.
Da habe ich mich dann doch ein bisschen schwerer getan, aber jetzt haben wir ja zumindest mal ein paar Marker auf dieser Karte gehabt, beziehungsweise von all unseren Mitgliedern. Jetzt gibt es natürlich noch so ein paar Sachen, wie man das automatisiert. Da muss man halt mal schauen, ob man das nach dem Hackcamp irgendwie noch anders weiterverfolgt. Und natürlich hatte man natürlich auch die Diskussion, inwiefern man vielleicht mit den Mitgliedern mal drüber reden muss, ob die damit fein sind, dass man das halt ja veröffentlicht oder ob man die vielleicht größere Areale einfach verbindet, damit man vielleicht nicht so genau weiß, wo unsere Mitglieder herkommen. Aber ja, das sind halt ja Sachen, die man heute nicht mehr klären kann, aber die man mit Sicherheit mitnimmt. Und dann versuche ich da ein bisschen dran zu bleiben, dass man das vielleicht zeitnah eine Lösung findet oder halt sagt, ja, vielleicht war es doch nicht so, dass die Herangehensweise, vielleicht gibt es eine andere, aber ja. das wird sich ja dann zeigen.
Ja, ja, eine Idee wäre ja, dass man es irgendwie auf Kreisebene zum Beispiel clustert und sagt, okay, für den Kreis gibt es so und so viele Mitglieder, wo dann relativ schwierig ist nachzuvollziehen, welche Person das genau sein soll. Aber das ist, da hast du schon recht, da sollten wir einmal nochmal in die Diskussion mit den Mitgliedern gehen, ob das denn überhaupt gewünscht ist. Ich finde es schon nett, so ein bisschen zu gucken, wo sich eigentlich Mitglieder befinden, um einfach auch selber so ein Gefühl zu haben, lohnt es vielleicht auch mal so ein Bundeslandtreffen zu machen oder sich so ein bisschen in so Metropolregionen, sagen wir jetzt mal Hamburg, oder es ist ja jetzt gerade auch so ein bisschen in der südlichen Ecke ist gerade was im Entstehen. Ich glaube, der Arbeitstitel ist Donauraum oder so. Ich weiß gar nicht, wie sie es genannt haben, weil wir gerade mit den Österreichern viel Kontakt haben.
Ah, cool. Ja.
Aber solche Sachen kommen halt auch erst zustande, wenn man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wo sind eigentlich noch andere Mitglieder, mit denen ich vielleicht auch mal mich wirklich in Präsenz treffen kann und nicht nur digital chatten kann.
Ja, und gerade bei diesen ganzen weißen Flecken kann man ja mal schauen, ob man das vielleicht nicht einfach mal vielleicht ein bisschen verteilt, dass es da überhaupt so einen Verein gibt.
Mhm.
Weil ich glaube schon, dass es auch genug Menschen gibt, die ja technisch affin sind und vielleicht auch die so ein bisschen aus der IT-Ecke kommen. Also da gibt es bestimmt noch genug Potenzial, dass man da bergen kann. Ja.
Ja. Hattest du denn vorher schon mal mit Leaflet gearbeitet oder war das jetzt komplett neu für dich?
Nee, das war jetzt komplett neu für mich. Deswegen hat das alles auch ein bisschen länger gedauert. Aber es war dann doch, wenn man einen Fuß drin hat, war es dann doch ganz einfach. Das größte Problem war irgendwie, die Eingabedateien in dem Format hinzubekommen, wie Leaflet das gern gehabt hätte.
Mhm. Magst du noch mal kurz erklären, was Leaflet eigentlich genau ist oder was es macht?
Also Leaflet ist im Endeffekt eine JavaScript-Bibliothek und mit der kann man halt auf einer Karte, also als Basis nutzen die OpenStreetMap, kann man halt, sei es irgendwelche Quadrate oder andere Markierungen auf so einer Karte machen. Und wir haben halt gesagt, wir hätten halt gern so einen Marker, wie man das halt von anderen Produkten auch kennt, wenn man irgendwie einen Ort sucht. Und da haben wir halt gesagt, da möchten wir gern draufklicken können und dann sieht man den Ort oder den Kreis und halt auch, wie viele Mitglieder da halt existieren von uns. Ja, das zeichnet sich dadurch aus, dass es halt sehr einfach zu implementieren ist, eigentlich, wenn man sich damit auskennt. Und dass das halt auch sehr leichtgewichtig ist, also auch irgendwie performance-technisch halt auch sehr gut für so WordPress-Seiten sich halt eignet.
Mhm. Und es ist natürlich wie alles bei uns Open Source.
Und natürlich ist es Open Source, ja klar.
Was es ja einfach auch super leichtgängig macht, damit einfach mal rum zu experimentieren, weil es eben verfügbar ist und dadurch bei uns einfach in die Infrastruktur mit eingebaut werden kann.
Genau, und natürlich ist die Community da ja auch vorhanden, wo man viel halt findet mit Leuten, die halt Probleme haben, vielleicht auch ähnliche Probleme, was natürlich dann auch super ist, wenn man da irgendwelche Tutorials findet, die man halt meistens mehr oder weniger so einfach übernehmen kann, ja.
Schön. Hattest du noch weitere Projekte, die du so, wo du so reingeluschert hast oder mitdiskutiert hast, oder hast du dich vollkommen auf diese Karte konzentriert?
Ja, ich muss zugeben, damit war ich sehr ausgelastet, weil ich auch eigentlich nicht mehr so viel Softwareentwicklung mache in meinem beruflichen Leben und da schon ein bisschen eingerostet war. Aber ich glaube, ich war eher aktiv in diesen politischen Diskussionen, die halt in den Pausen oder so zwischendurch mal aufgekommen sind. Und auch in den ganzen Diskussionen, was man vielleicht bei uns noch verbessern kann oder wo man irgendwie noch Potenziale heben kann. Genau.
Ja. Ja, das ist ja auch immer eine spannende Austauschform, einfach wenn Leute zusammenkommen, so ein bisschen zu überlegen, wie kann es eigentlich mit der Netzberührung auch weitergehen. Das ist ja gerade auch einfach ein großer Prozess, den wir gerade in Angriff genommen haben, also ein bisschen zu gucken, wo soll es eigentlich hingehen, nachdem wir jetzt eben die Verdegado ja vor ein paar Jahren gegründet haben und viele unserer Dienste und das, wozu die Netzberührung ja entstanden ist, abgegeben haben, war so ein bisschen zwischendurch so die Frage, braucht es uns eigentlich noch? Und die Antwort ist auf jeden Fall ja, aber die Frage ist so, was genau wollen wir eigentlich sein und was wollen wir machen? Da ist es sicherlich auch interessant, so einfach mal mit unterschiedlichen Leuten zu reden. Das fand ich eben auch spannend, so ein bisschen die Pausengespräche und Diskussionen zu verfolgen. Aus meiner Vorstandssicht ist es ja immer, wir sind ja so auch so eine kleine Bubble, ne? Wir machen uns ja auch viele Gedanken, aber auch einfach mal mit anderen zu sprechen und zu gucken, was geht eigentlich da
in den Köpfen vor, was sind die Ideen da. Insofern war es auch für mich als Nicht-Informatikerin hier auch eine spannende Sache,
ja, also
einen Blick zu kriegen.
Also ja. Gerade unsere Diskussion gestern Mittag bei einem Kaffee im Sonnenschein über das ganze Thema Digitalisierung in der Partei. Und wir sind ja dann doch schon teilweise aus verschiedenen Gremien der Partei ja hier. Und es ist natürlich super spannend zu sehen, Leute, die halt auch politisch sehr aktiv sind und Leute, die halt, ja, vor allem in der Netzbegrünung aktiv sind. Da hat man ja schon verschiedene Sichtweisen. Ich glaube, das ist schon sehr bereichernd bei solchen Diskussionen. Ja.
Ja. Super. Vielen Dank dir, Dominik, für den Einblick. Und vielleicht ja bis zum nächsten Podcast oder so.
Sehr gerne.
Das waren nun alle Folgen zum Hackcamp. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ein bisschen vermitteln können, was wir auf dem Hackcamp alles so umgesetzt haben und was es für Ideen gab. Wir freuen uns über Feedback zum Podcast insgesamt, aber auch zu einzelnen inhaltlichen Themen. Mich würde zum Beispiel eure Meinung interessieren, welche Vergröberungen ihr euch bei der Mitgliederkarte wünscht oder ihr als angemessen haltet. Feedback könnt ihr gerne an podcast@netzbegrünung.de senden oder auch im Kanal Netzbegrünung-Podcast in der Chatbegrünung loswerden. Wann und wozu dann eine weitere Folge des Podcasts kommen wird, können wir im Moment noch nicht sagen. Bei Ideen oder auch bei Interesse zur Mitarbeit meldet euch ebenfalls gerne bei den vorher genannten Kommunikationsmöglichkeiten. Vielleicht wird es ja wieder eine Dokumentationsfolge zum Beispiel zum Barcamp, das im Spätsommer stattfindet, geben. Oder wir schnappen uns auf der BDK im November spannende Interviewpartner und zeichnen dann ein paar Podcast-Folgen auf. Bis dahin, begrünt fleißig das Netz. Tschüss!